Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge, in der es wieder heißt Karriere läuft. Dieser Podcast der Universität Lüneburg richtet sich insbesondere an Studieninteressierte und an Alumni, die vor der Frage stehen, wohin könnte es mit diesem Studiengang für mich gehen? In unserer heutigen Episode wird uns Sebastian Baumann seine ganz persönliche Antwort auf diese Frage geben. Sebastian schreibt gerade an seiner Abschlussarbeit und studiert International Business Administration and Entrepreneurship im Bachelor an der Leuphana. Zudem arbeitet er als Gründer des Lüneburger Startups WGMatch, das er letztes Jahr mitgegründet hat, und darüber sprechen wir heute auch. Ich freue mich sehr, dich als unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Sebastian.
Ja, ich freue mich auch, hier sein zu dürfen. Danke.
Ich bin auch ganz gespannt, was du zu erzählen hast. Ich habe ja gerade gesagt, du hast ja letztes Jahr WGMatch mitgegründet. Das heißt jetzt für alle Laien, die noch nicht davon gehört haben, um was es da eigentlich geht, kannst du uns einmal abholen, ein bisschen erzählen, was dein Startup eigentlich macht?
Ja, gerne. Ich glaube, da ist es auch einmal wichtig, dass ich ein bisschen zurückgehe zu der Gründungsgeschichte oder zu der Motivation, weshalb ich überhaupt auf die Idee gekommen bin. Genau, ich studiere seit 3 Jahren hier an der Leuphana-Universität und bin auch ganz am Anfang, trotz der Corona-Pandemie, hatte ich mich dazu entschieden, hier in das Wohnheim zu ziehen und hatte dann über die Plattform WG gesucht, eben die WG gefunden gehabt, und über die 3 Jahre in einer 5er-WG, in der ich dann gelebt habe, kommt natürlich auch ein bisschen Fluktuation zustande. Und irgendwann war ich dann auch mal dran, dass ich eine neue Mitbewohnerin oder einen neuen Mitbewohner finden musste und habe das dann eben auch über WG gesucht gemacht, wie es, denke ich, alle machen. Und dann habe ich neue Bilder gemacht, neue Texte geschrieben, das online gestellt und habe halt innerhalb sehr kurzer Zeit sehr, sehr viele Textnachrichten bekommen, sehr viele Anfragen. Mhm. Das war letztendlich in Ordnung, aber es war doch sehr umständlich. Und dann kam mir die Idee, warum das nicht eigentlich einfacher geht. Und ich hatte ein bisschen nach Alternativen geschaut und mit KommilitonInnen gesprochen und die haben ähnliche Erfahrungen gemacht gehabt. Und es hat sich dann herausgestellt, so wirklich eine Alternative gibt es nicht.
Ja.
Und es nutzt eigentlich jeder WG gesucht, weil es eben jeder nutzt. Das ist eben dieser Netzwerkeffekt. Und dann bin ich irgendwie, frag nicht wie, auf die Idee gekommen, okay, warum nimmt man nicht tatsächlich einfach dieses Swipe-Prinzip, wie es eben bei Dating-Apps auch bekannt ist, und überträgt das auf die WG-Suche. Genau, unser Produkt letztendlich ist eine App, WG-Match. Die haben wir letztes Jahr im Oktober gelauncht. Und die ermöglicht es eben unkompliziert und schnell und vielleicht sogar auch spaßig, eben die WG-Suche zu gestalten. Und das geht dann von Suchenden, die also ein freies Zimmer suchen, die sich statt bei WG gesucht, einzeln die WGs rauszusuchen, individuelle Bewerbungstexte zu schreiben und häufig nie eine Antwort bekommen, sich zu Beginn einmal ein Profil, ein persönliches Profil erstellen, und das können sie dann mit Bildern, Texten und so Charaktermerkmalen in Form von Tags, was man sich erstellen kann. Und WGs hingegen können dann selber auch aktiv auf die Suche gehen und sehen sich dann die ganzen Profile an, kriegen sie nacheinander vorgeschlagen, können sie dann sagen, okay, haben wir Interesse, passt oder passt eben auch nicht. Und dann entsteht eben ein Match. Und WGs haben eben auch noch die Möglichkeit, und es war ja auch ein Problem, was ich dann mitbekommen habe, dass man neue Bilder machen musste, neue Texte, also immer wieder neu diese Anzeige zu gestalten. Und bei uns hat man jetzt auch dann die Möglichkeit, angenommen, eine WG hat 3 Zimmer, dann können sie all diese 3 Zimmer unter einem Account auch anlegen. Jedem Zimmer die passenden Bilder und Merkmale wie der Preis oder die Größe und eine Kurzbeschreibung hinzufügen.
Yeah.
Und angenommen, wenn jetzt jemand auszieht, dann muss man einfach nur noch das Zimmer auf aktiv stellen mit einem Klick. Und das wird dann automatisch kombiniert mit diesen WG-Allgemeininformationen.
Mhm.
Naja, und so ist letztendlich das Prinzip von WG-Match.
Ja, spannend. Das heißt also erstmal, du hast gemerkt, okay, da gibt es relativ wenig auf dem Markt. Es gibt eher eine Monopolstellung von anderen Anbietern. Hast du dann gedacht, das könnte man irgendwie auch besser machen? Hast selber gemerkt, dass es, ja, man eine ganze Menge von Anfragen bekommt. Das kenne ich selber auch. Dann hast du dann gesagt, okay, wir machen da jetzt mal wirklich was Neues. Und jetzt zu der App selber, du hast ja gerade beschrieben, es ist halt wie, sagen wir jetzt bei Bumble oder Tinder, wo du dieses Swipe-Prinzip hast. Das hast du ja auch angesprochen, man kann ja zum Beispiel auch mehrere Zimmer dann unter einen Account eben auch zusammenfassen. Welche Infos findet man denn dort? Also das heißt, welche Infos finde ich zum Beispiel als Suchende? Ich suche jetzt eine WG. Was finde ich da für Angaben zu der WG?
Das sind relativ ähnliche Angaben natürlich wie bei WG gesucht, weil es auch die Basic-Angaben sind, die man braucht. Was wir noch anders haben ist, also man hat dann eben, ne, man hat Größe, man hat MitbewohnerInnen, die man hinzufügen kann. Und das ist tatsächlich dann ein bisschen anders. Bei uns legt man MitbewohnerInnen dann an. Es kommt mit dem neuen Update, kleiner Spoiler. Und dann kann man jedem Mitbewohner, jeder Mitbewohnerin ein kleines Profilbild hinzufügen mit einer Kurzbeschreibung. Mhm. Auch wieder mit Tags, also wo dann steht ein Tag mit, weiß nicht, Fußball, Sport, Gitarre oder so. Das heißt, man sieht direkt, welche Hobbys diese MitbewohnerInnen haben. Und ansonsten hat man eben auch generell Ausstattungsmerkmale, auch das ist ähnlich. Und man hat aber, und das ist neu, eine Mietpreisanalyse, die wir hinzugefügt haben. Das heißt, Suchende können dann auch direkt sehen, ist es im Verhältnis eher günstiger oder teurer, das Zimmer. Und können es eben dadurch dann auch beurteilen. Oder wir haben dann auch eine Kurzbeschreibung, wo wir eine AI-Unterstützung eben eingebaut haben. Die schlägt dir dann vor, was in deinem Text noch fehlt und was eben noch dazu geschrieben werden muss, damit eben der Text vollständiger und informativer ist. Das heißt, das ist quasi eine Maßnahme zur Optimierung von den Texten.
Dann ist meine Frage, das habe ich auch gesehen, dass ihr das habt. Ich habe also gestern mal mir die App einmal angeschaut, habe mich da einmal so durchgeklickt und alles bei euch. Dann habe ich auch gesehen, dass ihr eben auch AI zusätzlich nutzt. Ist da nicht irgendwie auch die Gefahr, dass dann eigentlich jeder so den gleichen Text hat, wenn die AI quasi jedem das Gleiche vorschlägt? Also ist da nicht irgendwo diese Personalisierung, könnte die ja nicht verloren gehen? Oder was ist euer Gedanke damit, dass ihr das eben mit einbaut?
Interessant, dass du das fragst. Damit beschäftigen wir uns tatsächlich jetzt auch gerade. Wir haben eine Studie durchgeführt in Kooperation mit dem Filmpalast Lüneburg und haben da auch 75 Antworten von WGs bekommen, wie sie das Inserieren von der WG-Anzeige und generell den Suchprozess wahrnehmen. Und was wir herausgefunden haben, ist, viele nervt es, dass sie so lange Texte bei dem Inserat schreiben müssen. Und wir haben uns das auch mal angeschaut. Es ist sehr deckungsgleich, was die WGs eigentlich schreiben. Man schreibt, ja, wir sind irgendwie eine ganz harmonische WG. Teilweise, wir kochen gerne mal. Wir treffen uns abends gerne mal auf ein Vino oder ein Bier. Das heißt, es ist relativ ähnlich. Und dann hat man natürlich in den Texten ja auch noch die Informationen zu den MitbewohnerInnen und so weiter. Mhm. Und was wir jetzt probieren wollen, ist wirklich die Anzahl an Wörtern in den Texten stark zu reduzieren. Das geht dann oder fängt damit an, dass wir eben diese MitbewohnerInnen-Option haben, dass man die anlegen kann. Man kann diese Charaktermerkmale haben von der WG, die man eben als sogenannte Tags hinzufügt. Die Ausstattungsmerkmale sowieso. Das heißt, es ist an sich sowieso relativ ähnlich und auch bisher gewesen, was da geschrieben wird. Und deswegen wollen wir jetzt tatsächlich zu sagen, okay, eine Zimmerbeschreibung beispielsweise ist nicht mehr Pflicht. Das muss man nicht mehr ausfüllen. Eine WG-Beschreibung ist optional. Da kann man, falls man noch irgendwas Special hat, irgendwas, was man loswerden möchte, kann man das da angeben. Aber der Grundgedanke ist, der Großteil soll tatsächlich nicht mehr über Texte stattfinden.
Okay, sondern dann tatsächlich über Bilder zum Beispiel und dergleichen.
Exakt.
Okay, ist ein spannender Gedanke. Das heißt, mal sehen, was da nächster Zeit da noch in der App Neues auftaucht.
Ja, seid gespannt. Wir sind gerade am Arbeiten. Genau.
Das klingt echt gut. Ich weiß auch noch, ich habe mir das, glaube ich, angeschaut. Ich weiß nicht, ob das noch eure Beta-Version damals war. Da hattet ihr Plakate hier in der Uni aushängen. Ich habe das gesehen. Ich habe mir das damals mal angeschaut, weil ich gerade selber auf WG-Suche. Da war das ja, da gab es noch nicht so viele, die da irgendwie mitgemacht haben. Da wart ihr ganz neu gerade. Sah auch noch ganz anders aus. Wie würdest du denn eure Entwicklung beschreiben, damals von der Gründung zu dem Produkt, das ihr jetzt heute habt?
Also, um einmal zurückzugehen, die Idee kam mir tatsächlich so ungefähr vor 2 Jahren. Und dann hat es eine längere Zeit gebraucht. Dann habe ich mit meinem besten Freund aus der Heimat, Jason, der ist jetzt auch Co-Founder, mit ihm einfach mal über das Thema gequatscht. Wir hatten tatsächlich auch noch 1, 2 andere Ideen und haben die Konzeptentwicklung gemacht. Unser großes Problem war, wir beide fanden die Idee total super und das Konzept entwickelt, aber wir können nicht programmieren.
Yeah.
Das heißt, wir brauchen irgendwen, der programmieren kann. Und da hatten wir das wirklich große Glück, dass wir über meinen Mitbewohner, sein bester Freund ist tatsächlich Software-Developer, Dualstudent bei Otto in Hamburg. Und der kann programmieren und sein Bruder sogar noch besser, der ist App-Developer. Und das heißt, die beiden haben das Ding so gebaut.
Okay.
Die haben Juli letzten Jahres angefangen, das zu bauen und sind im Oktober dann auch fertig geworden mit dieser Grundversion, die du vielleicht damals auch gesehen hast. Das war noch ein bisschen anders. Mittlerweile haben wir noch ein großes Update rausgebracht, wo wir dann auf ein Kacheldesign umgesprungen sind. Da müssen wir schauen, inwiefern wir das in Zukunft noch beibehalten. Aber gerade wenn man das irgendwie am Anfang released, dann merkt man, okay, das sind unsere Gedanken, wie wir das gut finden, aber das kommt vielleicht nicht unbedingt so bei den Nutzenden an. Und das heißt, da muss man dann reagieren. Man hat weitere Informationen, die wir dann hinzugefügt haben, auch die Mietpreisanalyse. All diese Features, die kamen erst später dazu. Und das Grundgerüst wirklich am Anfang war eben 1:1 Tinder, würde ich sagen. Und dann haben wir gemerkt, okay, das passt nicht, wenn wir Tinder einfach 1:1 übertragen, sondern man muss doch mal sich wirklich WG-spezifisch anpassen.
Ja, klar, diese ganzen Feedbackrunden und alles, also gerade Suchenden fällt ja auch immer eher auf so, oh, eigentlich habe ich jetzt noch, hätte ich noch gerne das. Ist ja was anderes, wenn du dich wirklich in der Situation befindest und gerade aktiv nach einer WG suchst und darüber nachdenkst, wie es denn wäre, wenn man das tut. Da verstehe ich das. Und es ist auch spannend, dass ich habe euer Kacheldesign heute, also gestern ja auch einmal angeschaut. Es sieht echt cool aus, muss ich sagen. So,
ja. Man merkt, wenn man selber eine App entwickelt, dann nimmt man sehr viele Sachen für sehr einfach wahr. Beziehungsweise sehr intuitiv. Und wenn man dann sieht, wie andere Personen das dann auch nutzen, dann merkt man, okay, das ist gar nicht so intuitiv. Allein der Gedanke mit dem Zimmer anlegen, was ja so mit einem Grundgerüst von unserer App ist, das braucht. Und das checken viele Leute noch nicht am Anfang, weil sie es halt von nirgendwo noch kennen. Das heißt, dann haben wir irgendwie angefangen, okay, wir bauen jetzt ein Tutorial ein, wir machen einen Infopost dazu und so weiter, um eben wirklich sicherzustellen, dass dieses Prinzip auch besser ankommt und verstanden wird, ja.
Ja, vor allem, wenn du vorher eigentlich, wie du gerade meinst, es gibt ja eine Monopolstellung, immer die eine Art praktiziert hast, brauchst du auch erstmal so einen Anschubser, also von wegen, okay, jetzt gibt es noch mal ein bisschen was Neues. Und was mich jetzt auch interessiert, jetzt haben wir ja viel über die App an sich gesprochen. Du hast das ja damals mit gegründet, vor einem Jahr. Wie kann ich mir denn deine Aufgaben jetzt gerade im Startup vorstellen? Was machst du da so?
Ja, gute Frage. Ich denke, gerade bei so einem sehr kleinen Startup, wie es bei uns noch der Fall ist, ist es so, man hat Grundaufgaben, die man verteilt. Also Elias ist bei uns beispielsweise für die Entwicklung dann auch zuständig, für das wirklich rein Technische. Jason widmet sich eher dem Bereich der Finanzen und der Öffentlichkeitsarbeit, hat dann den Kontakt zur Presse und so weiter. Und ich bin sehr im Bereich des Marketing. Ich bin für die ganzen Creatives zuständig, Social Media, das ganze Operative, was wir machen, auch hier gerade mit der Leuphana-Universität, da irgendwie in dem Kontakt. Das heißt, man hat aber an sich eine Grundaufgabe, aber man ist trotzdem irgendwie in allen Bereichen zuständig. Das heißt, wir alle drei setzen uns doch mal an das App-Design, wie das eigentlich aussehen soll, geben da Elias dann Feedback. Dann sind Jason und ich für die Website zuständig, gehen da immer mal wieder rüber. Dann haben wir immer wieder so kleine Mini-Projekte, wie zum Beispiel die Studie, die wir durchgeführt haben, ein Gewinnspiel, was wir durchgeführt hatten, jetzt gerade ein Bierpunkt-Turnier irgendwie als Liga, was dann läuft. Und das heißt, man hat divers viele verschiedene Aufgaben und nicht so das eine konkrete Aufgabenfeld.
Okay, das heißt, du bist eigentlich so bei allen mit dabei.
Ja.
Das hast du gerade angesprochen, dass ihr auch so ein Bierpong-Turnier macht. Das hatte ich bei Instagram bei euch auch gesehen. Ich hatte gesehen, dass ihr mehrmals Postings in diesem Bereich hattet, auch dass ihr irgendwie Bälle bedruckt habt. Welche Connection habt ihr da? Also welche Connection hat so WG-Match gerade mit Bierpong?
Ja, man hat natürlich die Gefahr, dass man dann als zu sehr mit Bier in Verbindung gebracht wird, was eigentlich auch gar nicht so schlecht ist, weil wir ja ein studentisches Startup sind. Naja, wir dachten, also wir wollten unbedingt in den Erstibeuteln sein. Wir sind jetzt gerade in Lüneburg und Hannover aktiv, um da eben ein aktives Netzwerk aufzubauen und haben uns dann überlegt, was wir jetzt in diese Erstibeutel packen. Und da schaut man erstmal, okay, gut, Flaschenöffner, zu teuer. Was gibt's denn noch? Kugelschreiber, zu langweilig. Einfach nur ein Flyer, das kommt nicht gut an. Irgendwas braucht man dann noch. So, und dann haben wir wirklich überlegt. Und dann kam ich irgendwie auf den Gedanken, okay, Bierpongbälle. Das wär's doch.
Oh.
Richtig gut. Braucht jede WG, hat man zu wenig. Und ist auf jeder Feier und dann sieht man das und spricht sich rum. So, dann haben wir geschaut, okay, und wurde relativ schnell klar, das ist viel zu teuer, wenn wir jetzt 4000 Bierpongbälle bedruckt bestellen. Und dann haben wir da tatsächlich einen Anbieter gefunden, der stellt Stempel her für Golfbälle.
Aha.
Mit dem haben wir uns dann in Verbindung gesetzt und haben dann gefragt, inwiefern das denn auch für Bierpongbälle geeignet ist.
Ja.
Und die hatten tatsächlich meinen Kunden gehabt, der nämlich auf genau dieselbe Idee kam und das auch gemacht hat. Und dann haben wir uns einen Stempel extra anfertigen lassen mit unserem Logo. Die brauchen ja so eine bestimmte Rundung dann auch für die Bälle. Und der muss wasserfest sein etc. Und der kam dann an und dann haben wir uns noch extra offizielle Bierpongbälle bestellt. 4000 Stück.
Mhm.
Und uns dann ans Bedrucken gesetzt. Und das ging erstaunlich schnell. Wir hatten total Beine, dass wir da jetzt Wochen nur an Bierpunktbällen bedrucken irgendwie sind. Jason, der jetzt gerade noch arbeitet, kommt dann abends nach Hause und setzt sich dann durchgehend an die Bierpunktbälle. So war es aber zum Glück nicht, sondern man kommt da ziemlich schnell durch. Man schafft, ich glaube, wir waren jetzt bei einem Pace von 700 Bällen die Stunde.
Okay, wow.
Und dementsprechend ging es richtig gut.
Das ist echt gut.
Ja.
Sehr, sehr cool. Aber es ist auch eine schöne Idee. Also wie du gerade meinst, wenn ich mir vorstelle, du hast dann irgendwie eine WG-Party und siehst das dann drauf. Und wenn man es nur anfängt, sich darüber zu halten, dass es das gibt, selbst wenn du es gerade nicht brauchst, kommt es ja irgendwann wieder auf. So dein Gedanke, ah, warte, da war doch was, da habe ich was von gehört. Und gerade auch, wenn du jetzt hier in Lüneburg lebst, dann diese, ich glaube, diese diese Verbindung oft, hey, das ist auch in so einem Lüneburger Start-up, das ist ja auch nochmal eine schöne Sache. Wie ist das denn? Wo gibt es euch denn überall?
Ja, also uns gibt es an sich in Hannover und Lüneburg. Wichtig zu sagen ist aber, prinzipiell kannst du es natürlich in ganz Deutschland herunterladen oder auch teilweise in anderen Ländern. Und das heißt, wir haben auch sehr viele NutzerInnen, aber sehr vereinzelt in ganz Deutschland. Also wir sind mittlerweile bei über 10.000 Downloads und haben aktiv immer ein paar hundert NutzerInnen. Aber die sind eben teils auch sehr verstreut. Und wir hatten jetzt in Berlin mal eine Marketingkampagne gestartet gehabt. Man hat ja immer so Phasen. Also das heißt, immer zum Semesterwechsel ist logischerweise das meiste los auf der App. Jetzt zum Winter hin flacht es natürlich wieder ab. Da hatten wir es in Berlin probiert und es hat auch zum Teil funktioniert. Und einige WGs drauf bekommen und Suchende sowieso. Da war es dann aber nicht unbedingt nachhaltig. Also nach einer Zeit ist es dann auch wieder abgeflacht, wenn wir nicht weiter dauerhaft Werbung bespielt hätten. Und dann hatten wir uns jetzt wieder dazu entschieden, okay, wir gehen wieder auf den Ursprung zurück. Wir nehmen wieder Lüneburg und Hannover und probieren jetzt wirklich da so kleine Netzwerke aufzubauen. Atomic Networks heißt es dann. Und probieren da jetzt wirklich Awareness zu schaffen. Deswegen zum Beispiel auch diese Bierpong-Liga, die man dann da schafft, für die App zu bewerben. Was machen wir überhaupt? Was sind die Vorteile? Auch das zu kommunizieren ist gar nicht so einfach. Das heißt, wirklich aktiv nur in Lüneburg und Hannover und hoffentlich dann auch bald in ganz Deutschland.
Okay, das klingt auf jeden Fall nach einem guten Plan, dass du sagst auch hier, okay, wir machen jetzt hier erstmal einen wirklichen Ausbau, schauen, dass das komplett gut ausgebaut und steht und dann können wir quasi nochmal in andere Märkte eben gehen und die erschließen. Du hast vorhin auch angesprochen, dass ihr auch Zusammenarbeiten habt mit der Lefana. Ich hatte gesehen, dass ihr zum Beispiel auch beim Lefana Gründungswettbewerb mitmacht. Kannst du mir erstmal erzählen, so was ist der Gründungswettbewerb für alle, die das noch nicht kennen und wie sieht da eure Teilnahme aus?
Ja, der Gründungsideenwettbewerb, da können sich alle Studierenden oder Mitarbeitenden der Lefana bewerben mit einer Idee. Es muss längst keine Gründung sein. Wir sind zwar schon gegründet, aber das ist keine Voraussetzung. Das heißt, jeder, der eine Idee hat, ein Team und dann muss man am Anfang eine Projektskizze über mehrere Seiten eben abgeben und die werden dann alle evaluiert. Und von all diesen Projektskizzen und Ideen werden 5 in die zweite Runde eingeladen. Und die zweite Runde heißt dann, dass man vor eine Jury kommt und da dann pitcht. Und ein Pitch ist quasi einfach nur eine Präsentation von seiner Idee. Da gibt es bestimmte Sachen, die eben mit rein müssen, wie Wettbewerber, die Idee, das Problem, das Team, wie möchte man überhaupt Geld verdienen und so weiter. Das muss dann damit rein. Da sind wir dann auch in die zweite Runde gekommen, ich hatte dann da gepitcht vor der Jury. Und jetzt tatsächlich am Freitag findet die Lünale statt und da wurden dann auch alle 5 Teams eingeladen und dort ist tatsächlich auch erst die Bekanntgabe des Gewinnerteams. Also jetzt am Freitag werden wir dann erfahren, ob wir eben gewonnen oder auch nicht gewonnen haben. Ja.
Okay, das heißt noch Daumen drücken dann.
Ja, also gerne. Freue ich mich drüber, ja.
Dann machen wir das doch mal. Vielen Dank auch da für die Einblicke. Und du hast jetzt ja relativ jung gegründet. Wie war das eigentlich bei dir? Hast du dir früher schon vorgestellt, okay, ich würde gerne mal gründen, das wäre ein Ding für mich? Oder war es so, du bist auf dieses Problem gestoßen und dachtest so, ach, man könnte doch mal. Also was war zuerst?
Ich glaube, es wäre falsch zu sagen, dass ich, seit ich jung war, gründen wollte. Das stimmt nicht. Als ich hier in Lüneburg ankam an die Lefana, hatte ich im zweiten Semester ein Seminar belegt. Es hieß Holy Shit, ein studentisches Cradle-to-Cradle-Unternehmen gründen. War von Lea Lenski und Victor, da fehlt mir jetzt leider gerade der Nachname, und Michael Braungart. Und die hatten das Seminar dann geleitet und da gab es dann verschiedene Gruppen. Man hat eine Idee entwickelt und Cradle-to-Cradle-orientiert eben gearbeitet. Und da bin ich in Kontakt mit den GründerInnen vom studentischen Startup Mango Nummer 5 gekommen. Lina war nämlich, glaube ich, auch mal sogar
ja,
hier.
Ja, war sie.
Genau, da bin ich mit denen in Kontakt gekommen und bin da dann tatsächlich auch ins Startup eingestiegen. So, aber es war immer so, ich bin dort eingestiegen, hatte aber selber nie die Idee gehabt. Das heißt, ich habe mich immer nur in Anführungsstrichen als Anhängsel gesehen. Und dann hatte ich an dem STEP-Programm vom Startup-Port, das wurde dann hier das erste Mal durchgeführt. Das ist eigentlich in Afrika, wo sie es durchführen, aber es wurde eben dann hier auch an die Lefana oder Hamburg Metropolregion rangebracht. Und da hatte ich dann teilgenommen. Da hat man dann auch wieder eine eigene Idee entwickelt. Das waren so die First Steps, die man macht, wenn man eben gründet und schaut, ob das was für einen ist. Und dann war es aber tatsächlich eher so, dass ich das Problem einfach entdeckt hatte. Und ich dachte, hey, ich habe keinen Bock mehr, den Rest meines Lebens, beziehungsweise eher meiner Studienzeit, WG gesucht zu nutzen oder nutzen zu müssen, wenn es doch eigentlich offensichtlich so viel besser geht. Und das war, glaube ich, der Startschuss. Die Motivation zu haben, etwas zu schaffen, was besser als das Bestehende ist, weil wirklich so viele Probleme sind, offensichtliche Probleme, und es eben damit Studierenden zu ermöglichen, diesen Prozess angenehmer zu gestalten.
Okay, das heißt, dann hattest du diese Vision im Kopf und hast gesagt, okay, jetzt gehe ich das an und pack das einmal an und mach das. Okay, das ist spannend. Du hast jetzt ja auch schon ein bisschen Gründungserfahrung. Ihr seid jetzt seit über einem Jahr dabei. Vielleicht stellen jetzt Personen zu, die denken sich, oh, ich würde eigentlich auch gerne mal gründen. Das wäre vielleicht was für mich. Was würdest du denn sagen, sind so die wichtigsten Fähigkeiten und Eigenschaften, die Gründerinnen mitbringen sollten?
Ja, also es ist wichtig zu sagen, man muss nicht das eine oder das andere studiert haben, um gründen zu können. Gründen kannst du ja in total vielen verschiedenen Bereichen. Das heißt, viel wichtiger ist einfach, wenn man durch die Welt geht, durch das Leben geht und das mit offenen Augen, das würde ich auf jeden Fall raten. Und dann einfach zu bemerken, okay, da ist irgendwas, was noch nicht so rund läuft. Da sind Probleme, was man eigentlich besser machen könnte. Das nervt mich. Dann erster wichtiger Schritt in Austausch gehen mit anderen, denen es vielleicht ähnlich geht. Das heißt, erstmal schauen, ist es wirklich nur, oder geht es nur mir so, oder geht es auch vielen anderen so? Wenn das dann der Fall ist, dass es auch anderen so geht, dann schauen, okay, haben wir irgendwie eine große Alternative übersehen? Oder gibt es tatsächlich noch keine Alternative? Und dann würde ich sagen, einfach machen. Und an Eigenschaften zu der Frage, ist es wichtig, das heißt Offenheit, dann, weil man eben keine wirkliche Struktur am Anfang hat, muss man schon ein gewisses Maß an Selbstorganisation, denke ich, mitbringen und ein gewisses Maß an Präsentationsfähigkeit. Also man muss sich auch tatsächlich ganz gut verkaufen können und präsentieren können. Das kann man aber auch auf jeden Fall lernen. Dann muss man natürlich in dem Feld, wo man eben gründen möchte, auch eine gewisse Expertise besitzen. Das heißt, hätten wir keinen Programmierer gefunden, ja, schöne Idee, aber es wäre nichts geworden. Das heißt, eine gewisse Grundexpertise bräuchte man da auch. Aber jetzt allein das Betriebswirtschaftliche, das kannst du dir auch aneignen. Das meiste lernst du tatsächlich erst in der Praxis. Grafikdesign, ich hatte davor mich damit noch nicht wirklich beschäftigt und keine Ahnung gehabt. Auch das bringt man sich dann dabei. Das heißt, keine Angst haben vor dem, was man noch nicht kann. Vieles kann man wirklich gut lernen.
Das heißt, erstmal so den Markt analysieren und einfach im Endeffekt machen, schauen, wo man jemanden findet, und dann lernt man auf dem Weg quasi die weiteren Steps auch so ein bisschen.
Genau. Und ich glaube, noch eine wichtige Eigenschaft, keine Scheu, andere Personen zu fragen um Feedback oder um Hilfe. Was wir gemacht hatten, ist, wir sind auf Dozierende und ProfessorInnen zugegangen von unseren Universitäten. Jason hat ja dann in Hannover studiert, beziehungsweise Hameln, und einfach um Austausch gefragt und denen unsere Idee präsentiert und um Feedback gebeten. Und das ist total hilfreich. Das heißt, da einfach wirklich keine falsche Scheu haben.
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp. So, also klar, du kannst ja mehr, als dass du nicht mehr mitnimmst, als vorher kann ja nicht passieren, sondern im Endeffekt. So, dass dieses, wenn du fragst,
eben,
dann hast du eigentlich schon gewonnen im Endeffekt. Und jetzt hast du ja auch schon ein bisschen so die, du hast ja gerade über die Eigenschaften alles gesprochen, auch ein bisschen so über den Weg. Was würdest du persönlich für dich sagen, wenn du jetzt aufs letzte Jahr zurückblickst? Was waren für dich die größten Herausforderungen, die sich dir gestellt haben? Aber vielleicht, was hat dich auch am meisten begeistert bei dieser Arbeit?
Ja, also Herausforderungen natürlich am Anfang, wie kommst du von der Idee zum ersten Prototypen? Da hatten wir dann eben das Glück mit Elias und Noah, die geholfen haben. Dann ist natürlich eine Herausforderung, wie finanziert man das Ganze? Das heißt, man muss natürlich eine gewisse Summe an Kapital vorstrecken, das man eben braucht für bestimmte Sachen. Auch Marketing kostet ja leider etwas, die Idee an andere überhaupt heranzubringen. Und da habe ich das Gründerstipendium von der N-Bank bekommen. Das gibt 1.000 Euro monatlich und das über 8 Monate. Also es ist eine total gute Sache. Und da kann man auf jeden Fall auch ganz gut sich drauf bewerben. Also auch da muss man noch nicht fertig gegründet sein. Der Gedanke ist tatsächlich, dass du in dem Raum erst gründest. Das heißt, dann habe ich das bekommen und dann haben wir danach dann auch gegründet. Das war der nächste wichtige Schritt, denke ich. Und dann der Launch. Ja, und ich glaube, was so an Projekten waren oder die Herausforderung natürlich ist bei uns gerade, was ein netzwerkbasiertes Produkt ist. Also wir brauchen wirklich Personennutzende von beiden Seiten, Suchende und WGs, zur selben Zeit am selben Ort. Und das ist nicht einfach. Dem Problem beißen wir uns immer noch die Zähne aus, und vor der Herausforderung stehen wir: Wie schaffen wir das, dass wir wirklich konstant Nutzende drauf bekommen? Bei uns ist da eher das Problem, dass wir WGs drauf bekommen müssen. und sind da jetzt gerade am Schauen, was wir da starten können, initiieren können, um das zu bekommen. Ich denke so, das ist unsere größte Herausforderung, die wir haben. Und sonstige Herausforderungen, ja, das sind Kleinigkeiten. Das sind dann Sachen erstmal, wie setze ich überhaupt eine Website auf? Was für eine Domain, die man sich dann anlegen muss und so weiter. Aber all diese Herausforderungen sind an sich alle machbar. Also Herausforderung ist, wie kriegt man Nutzen auf die Plattform, damit das überhaupt stabil ist. Und alles Richtung Selbststruktur, Selbstorganisation, dass man sich da irgendwie eine feste Basis aufbaut.
Und was sind so die Sachen, die dich derzeit am meisten begeistert haben in dem letzten Jahr?
Das sind einerseits das ganze Feedback, was man bekommt. All die Personen, die auf einen zukommen oder auch Feedbacks über die App beispielsweise, die man dann bekommt. Mit dem, wenn das Leute wirklich nutzen und wenn man erfolgreiche Vermittlungen hat, das ist was total Schönes. Zu sehen, dass man wirklich etwas Positives erreichen kann, was ja eigentlich auch die Motivation war, das Ding überhaupt zu bauen und zu gründen. Also wirklich das Gefühl haben, man kann einen Unterschied machen und man kann helfen. Das ist mit einer der größten Begeisterungen. Dann natürlich im Zuge dessen, das hängt ja damit auch zusammen, dass man schafft, über 10.000 Downloads drauf zu bekommen als ersten Schritt. Und auch das ist nicht schlecht. Also es kommt irgendwie schon an und ganz gut an. Und das zu sehen ist natürlich toll. Etwas zu schaffen, was gut ankommt. Dann hatten wir einen Videodreh. Da hatten wir genau Videos gedreht zu der WG-Suche, warum man überhaupt nach dem Motto in einer WG leben sollte, weil es eben alleine nicht dasselbe ist. Oder nach dem Motto irgendwie, es braucht MitbewohnerInnen, die wirklich passen. Da sind echt richtig coole Clips entstanden. Und das ist auch eine Sache, wo ich sagen würde, okay, das ist wirklich toll gewesen. Und ansonsten auch weitere Events, wie jetzt das Bierpunkt-Turnier, hat total viel Spaß gemacht, das zu organisieren. Und das heißt, ich denke, das Wertvollste ist, finde ich, der persönliche Austausch zu den Nutzenden, ja.
Auf jeden Fall. Ich fand es auch spannend. Ich habe gestern auch mal euren Instagram-Kanal angeschaut. Da sind ja auch diese ganzen, weil es ja leider nicht dasselbe ist, Videos hochgeladen worden. Fand ich auch ganz coole Ideen, muss ich sagen. Musste ich auf jeden Fall ein paar lachen. Habe ich direkt mal auch jemand weitergeleitet. Guck dir das mal an. Also ist ganz, ganz cool gewesen. Wir verlinken auch gerne dieses Gründungsstipendium, was du vorhin auch angesprochen hast, für alle, die sich da auch mal weiter informieren möchten. Jetzt habe ich mit dir ja ganz viel über WG-Match gesprochen. Ich habe mir auch mal deinen Lebenslauf angeschaut und geschaut, was steht da noch so drin. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, aus einer ganz anderen Richtung, ist, du hast 4 Jahre lang Marimbafon gespielt. Ich habe keine Ahnung, was Marimbafon ist.
Das steht da auch drin.
Das steht da drin. Mhm. Ja, willst du uns mal erzählen, was das ist?
Ja, fing an damit, dass ich Schlagzeug gespielt habe. Das heißt, um noch ein bisschen weiter auszuholen, ich habe 3 Brüder und wir haben dann alle irgendwie Sportkurse gemacht und so weiter, aber auch ein Instrument belegt. Und ich wollte natürlich nicht dasselbe Instrument haben wie meine Brüder. Und da war dann Klavier schon weg, da war Geige schon weg, da war Gitarre schon weg. Und ich fand Schlagzeug so cool. Das heißt, dann habe ich Schlagzeug gemacht. Und Marimbafon ist letztendlich ein überdimensional großes Xylophon.
Ah.
Das heißt, das kannst du dir vorstellen, es ist aufgebaut wie einem Klavier,
ja,
von den Tönen her, bloß in 2,5 Meter lang und hat so lange große Holzplatten, auf die man dann mit Mallets, also mit Schlägen spielt, mit bis zu 4 eben, oder man kann sogar noch mehr, genau, in der Regel mit 4 Schlägen gleichzeitig spielt. Und das ist ein Instrument der Percussion und das liegt natürlich sehr nahe an Schlagzeug, dass man dann auch ein Percussion-Instrument nochmal irgendwie wechselt, beziehungsweise nicht wechselt, aber parallel noch macht. Und da fand ich irgendwie das Marimbafon so cool. Ein Cousin von mir hatte dann eben auch Schlagzeug gespielt und ist dann auch auf das Marimbafon gekommen und von dem habe ich das dann tatsächlich. Und damit habe ich dann auch im Schulorchester gespielt, mit dem Marimbafon.
Mhm.
Ja, weil der Schlagzeuger schon besetzt war. Und dann war das Marimbafon natürlich noch frei, weil niemand das so wirklich spielt.
Okay, das ist ja spannend. Ich glaube, das werde ich mir nachher auch mal anschauen, über YouTube oder so. Vielen Dank.
Da gibt es einen, Martin Grubinger, das ist, denke ich, der weltbeste Percussionist.
Ja.
Und den kannst du mal googeln, Martin Grubinger Marimbafon. Und das ist ein Wahnsinn, was der da spielen kann. Das war mein Traum, immer irgendwie mal annähernd sowas machen zu können wie er.
Ach, sehr cool. Ich glaube, den verlinken wir dann auch mal. Dann können alle sich das auch gerne mal anschauen. Werde ich später auch mal machen. Das heißt, vielen Dank dafür, den Einblick. Jetzt habe ich ja gerade von was gesprochen, was auch in deinem Lebenslauf steht. Erzähl uns doch mal was von dir, was nicht in deinem Lebenslauf steht.
Ui. Spontan ein Fun Fact. Auf meinem Schuh, als ich in die Leuphana gekommen bin, fand ich den Namen und das Wortspiel so cool, läuft. Es läuft. So, und dann hatte ich mir tatsächlich Stan Smith bestellt mit der Gravur läuft drauf. Hier, ich habe sie auch gerade. gerade an. Ich weiß
nicht,
hier, da.
Ah, okay, ich sehe es. Mhm.
Das heißt, auf meinem Schuh steht, die Gravur läuft, ne? Weil läuft und man läuft damit und es läuft. Ja, ich bin irgendwie ein Fan von Wortspielen. Ja, nee, ansonsten, ich glaube, ein wichtiges Achievement, auf das ich sehr stolz bin, das muss ich natürlich sagen, wenn ich hier in der Leuphana studiere, dass ich die Campusliga gewonnen habe.
Hm.
Jetzt diesen Sommer.
Ja, cool.
Bei der Campusliga mit Saufsport Balance. Und das steht definitiv nicht auf dem Lebenslauf, glaube ich, hoffe ich. Aber ja, das auf jeden Fall. Ja, eine andere Sache wäre sonst noch, ich habe ein Fable für Ordnung. Also ich kann nichts in Unordnung stehen lassen, bevor ich beispielsweise ins Bett gehe. Es muss alles am richtigen Standort sein. Ob das jetzt wirklich gut ist, für meine Freundin wahrscheinlich nicht immer, weil die dann ganz gerne mal irgendwie was neben dem Bett liegen lässt oder so. Aber ja, das ist noch eine Sache, die ich so habe.
Also heißt, du bist nachhaltig, was Ordnung angeht?
Ich versuch's zu sein, beziehungsweise ja, doch, bin ich, ja.
Okay, spannend. Das mit den Schuhen ist auch eine Idee. Also es gibt einen Leuphana-Shop mit Leuphana-Goodies und so.
Ich habe tatsächlich gedacht, das immer mal wieder an diesen Shop dran zu bringen, die Idee, dass man Läuftschuhe hat.
Das wäre eigentlich cool.
Damit jeder damit wortwörtlich hier rumläuft.
Das habe ich gerade auch gedacht, weil es gibt ja so Pullis und es gibt ja auch irgendwie Jutebeutel und Taschen und ich weiß gar nicht, Caps gibt es glaube ich auch. Aber ich glaube, es gibt keine Schuhe.
Und ich frage mich auch, warum dann noch niemand auf die Idee gekommen ist.
Das ist natürlich vielleicht auch ein Kostenfaktor, ist auch noch eine Sache, ne?
Das stimmt.
Aber an sich wäre das eine coole Idee. Und wenn es auch im Sommer einfach so Flipflops sind oder Hausschuhe oder sowas.
Ja, lass es das sein.
Ja.
Ja, irgendwas mit Schuhen.
Das ist eine coole Idee. Cool. Ja, also
vielleicht mache ich das nochmal, bevor ich jetzt zu Ende bin mit dem Studium, dass ich da nochmal hingehe und die Idee verkaufe mit dem Läuftschuhen.
Ja, das ist eine coole Idee. Also wenn ich dann hier nächstes Jahr Leute durch die Gegend laufen sehe, damit weiß ich ja, wo es herkommt.
Ja.
Sehr cool. Ja, dann vielen Dank für diesen Einblick, vor allem was so mit deiner Arbeitswelt und deinem Persönlichen zu tun hat. Jetzt würde ich mit dir gerne auch nochmal über dein Studium sprechen. Ich habe ja gerade gesagt auch, dass du International Business Administration hier studierst, gerade am Ende deiner Zeit jetzt auch bist. Und da würde ich gerne mit dir mal drüber sprechen, wer jetzt Studien zu interessiert, zum Beispiel zuhören, die sich so eine ungefähre Vorstellung haben davon, was das ist, aber es noch nicht genau vorstellen können. Kannst du uns einmal abholen, was so die wichtigsten Themengebiete und Schwerpunkte deines Studiums waren oder sind?
Ja, an sich studiere ich noch BWL, beziehungsweise das Äquivalent dazu ist ja eBay. Und man hat natürlich da die Betriebswirtschaft im Vordergrund und man kann dann, so war es bei BWL zumindest, verschiedene Bereiche wählen, in die man sich dann spezialisieren konnte. Das waren Marketing, das war Management Accounting und Financial Accounting und Personalmanagement. So, das sind die verschiedenen Bereiche. Und da kann man dann schauen in den Grundkursen. Das heißt, in den ersten Jahren schnupperst du in alle Bereiche rein und dann kannst du dich nochmal spezialisieren. Bei eBay ist es natürlich so, da ist ja auch Entrepreneurship schon in dem Namen drin. Da hat man nochmal speziell Kurse zum Gründen. Also da geht es dann um das Gründen an sich, wo man noch Kurse mit drin hat. Ja, also das ist so der große Umfang. Man kommt an die Methodik, qualitativ und quantitativ, was man auf jeden Fall während des Studiums dann auch lernt, was man in teilweise den Hausarbeiten oder eben spätestens bei der Abschlussarbeit dann auch anbringen muss. Dafür gibt es dann zum Beispiel Lehrforschungsprojekte, wo man sich in Gruppen zusammentut und ein Thema raussucht, mit dem man dann ein bestimmtes Projekt eben behandelt. Genau. Das heißt, rund um Betriebswirtschaft. Aber wichtig zu erwähnen ist, glaube ich, und das macht die Leuphana dann so besonders, ist, dass du egal bei welchem Kurs und egal bei welcher Vorlesung, du hast immer noch mal die Brille, die am Schluss aufgesetzt wird aus Sicht der Nachhaltigkeit. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Unterschied zu anderen Universitäten und weshalb ich mich persönlich auch hier für diese Universität entschieden habe. Und das kann man ja dann noch natürlich kombinieren mit dem Minor und dem Komplementär.
Das auf jeden Fall. Also dann habe ich das quasi so richtig verstanden. Du hast ja eigentlich BWL studiert und International Business Administration und Entrepreneurship ist so der Nachfolger. Aber der große Unterschied ist eigentlich, dass im neuen Studiengang quasi noch die Gründung mit drin ist, aber so die Grundstruktur ist eigentlich ungefähr dieselbe.
Ja.
Okay, das ist ja gut. Und was mich dann interessiert, du hast gerade gesagt, Nachhaltigkeit ist für dich total wichtig. Nachhaltigkeit gibt es auch eben als großen Fokus ja sowieso an der Leuphana. Du hast das ja auch im Minor gewählt. Willst du uns einmal erzählen, was hast du da im Minor so gemacht? Wie kann ich mir den vorstellen?
Also auch bei dem Minor hat man verschiedene Stränge, die man wählen kann. Und ich hatte den Strang Sustainable Consumption gewählt. Und da hatte ich dann die Doktorandin Aymara Zonta, die uns letztendlich über all die Semester hin begleitet hat. Und im Rahmen von Sustainable Consumption konnten wir uns auch verschiedene Projekte auswählen, mit denen wir uns dann befasst haben. Das war bei mir in meiner Gruppe dann speziell Food Consumption. Und was wir dann beispielsweise gemacht haben, ist, wir haben alle Unternehmen, die eben mit Lebensmittelproduktion hier zu tun haben oder mit dem Verkauf, das heißt alle Bäckereien, Supermärkte, im Raum Lüneburg sind wir auf die zugegangen und haben sie kontaktiert und mit denen Interviews durchgeführt über Strategien zur Reduzierung von eben Lebensmittelabfällen. Und sind dann auch auf Too Good To Go zugegangen, auf Foodsharing und haben eben all diese verschiedenen Perspektiven zusammengebracht und dann eben geschaut, okay, was ließe sich eigentlich besser machen. Parallel hatten wir dann hier auch Schomerus, das ist ein Rechtsprofessor hier auch an der Universität, also von der Legislative letztendlich draufschauen lassen und geschaut, okay, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, um uns da überhaupt einen Überblick zu schaffen. Das heißt, sehr interdisziplinär von der Herangehensweise. Ich war zwar als BWL-Student dort, aber es gab eben auch aus anderen Disziplinen welche, von den Politikwissenschaften, KUWI und so weiter. Und mit denen dann zusammen interdisziplinär an diesem Projekt zu arbeiten, das war, glaube ich, total spannend. Das hat sich dann über die Semester auch fortgespielt, das Projekt. Ganz am Anfang gab es noch einmal eine Vorlesung zu den Basics von Nachhaltigkeitswissenschaften, was man dann eben erfährt. Es war total bereichernd, die Zeit. Und gerade mit Aymara, sie kommt aus Südamerika, aus dem brasilianischen, bolivianischen Amazonasgebiet. Und die hat uns nochmal auch eine komplett neue Brille aufgesetzt. Also mit einer völlig anderen Perspektive, mit der wir dann auch immer wieder drauf geschaut haben. Nach dem Motto, okay, was kann erstens die Zivilbevölkerung eigentlich auch machen? Was gibt es für lokale Projekte, was man machen kann? Auch was können Personen machen, die vielleicht nicht so viel Geld haben, nicht nur Bio kaufen können? Die können sich natürlich dann nicht immer die allerökologischsten Produkte kaufen. Und das heißt, das alles auch wieder kritisch zu hinterfragen. Das hat mir auf jeden Fall der Miner gebracht.
Ja. Das klingt total gut. Jetzt hast du gerade auch angesprochen, dass ihr darüber gesprochen habt, wie man zum Beispiel, wenn man jetzt nicht so viel Geld hat, auch eben nachhaltiger leben könnte. Ist dir noch was in Erinnerung geblieben, über das ihr da gesprochen habt?
Ja, sie arbeitet selber oder kennt da auf jeden Fall Personen, ich weiß es nicht mehr ganz genau, in Brasilien, in Sao Paulo selber in der Stadt. Da gibt es ein riesiges Projekt zur urbanen Landwirtschaft, wo in der Stadt, das war eine ehemalige Stromtrasse, und unter dieser Stromtrasse sind ganz viele Felder und Beete angelegt. Ein riesiger Garten, an dem nämlich dann lokal die Personen auch dran teilnehmen. Und das heißt, die bauen sich da quasi ihre eigene kleine Produktion auf. Und da war sie auf jeden Fall auch mal gewesen und hat sich das mit angeschaut oder vielleicht sogar mitgearbeitet. Wie gesagt, das weiß ich nicht so genau. Aber das war ein Weg natürlich, wie auch Personen, die hatten das Stück Land von der Stadt zugesprochen bekommen, weil man mit dem unter der Stromtrasse sowieso nichts machen konnte. Und das war dann eine Möglichkeit für, das war ein ärmeres Viertel, wie diese Personen selber ihr Gemüse anbauen können. Und eben das auch dann, genau, essen können letztendlich. Und dadurch hatten sie dann eine Möglichkeit, auch ökologisch zu essen.
Okay, spannend. Das ist auch eine schöne Geschichte. Also ich finde es auch gerade, wenn so eine Geschichte dahinter ist, ist es nochmal irgendwie leichter zu verstehen, sich leichter zu merken und alles. Danke da, dass du uns da einmal mitgenommen hast. Jetzt haben wir ja über deinen Minor gesprochen und über die Schwerpunkte und die Themengebiete an sich. Jetzt wirklich bei deinem Major, gibt es da bestimmte Module oder Inhalte, die dir ja besonders in Erinnerung geblieben sind, an die du so als erstes gerade denkst, wenn ich das jetzt frage?
Ja, ich muss gerade überlegen. Am Anfang hat man, wie gesagt, diese ganzen Basic-Kurse gemacht, die teilweise spannend waren, teilweise auch nicht so spannend, je nachdem, in welchem Bereich man sich eben interessiert. So geht es wahrscheinlich eben. Und später konnte man sich ja dann spezialisieren, das heißt bei mir Bereich Marketing. Was ich total schön fand, war beispielsweise letztes Semester qualitative Methoden. Das heißt, kurzer Unterschied, quantitativ sind alles Zahlen letztendlich, Umfragen, die man hat und das dann auswertet. Und qualitativ sind dann eben beispielsweise Interviews oder ein Podcast, den man führt oder sowas, was man dann eben auswertet. Da hatten wir jetzt ein Projekt gehabt, da durften wir uns eine kulturelle Einrichtung aussuchen und mussten dann zwei Kommilitoninnen mitnehmen, die zu dieser kulturellen Einrichtung gehen. Bei uns war es der Dialog im Dunkeln. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Der ist in Hamburg, wo nachempfunden wird, wie es einer sehbehinderten Person geht. Das heißt, es ist ein Parcours, der aufgebaut wurde. Man sieht wirklich nichts, hat den Blindenstock und eben auch einen blinden Führer. Der ist wirklich blind und der führt uns dann durch seine Welt letztendlich. Und da hatten wir dann zwei mitgenommen, zwei Freundinnen, die hatten wir vorher einmal interviewt. Dann haben wir alle an diesem Parcours eben dran teilgenommen und eben im Nachhinein dann wieder interviewt und gleichzeitig die sehbehinderte Person dann auch interviewt gehabt. Und das war total spannend, total schön. Wir hatten ein wirklich total spannendes Projekt und haben aber auch viel gelernt im Hinblick auf qualitative Methoden, weil wir dann auch genau wussten, okay, wie führt man eigentlich gute Interviews durch? Wie wertet man die überhaupt? Wie transkribiert man die? Worauf muss man dabei in der Transkription achten? Wie kodiert man das Ganze und wie wertet man das dann wieder aus? Und da hat Universität richtig Spaß gemacht, so zu forschen an einem spannenden Projekt, das fand ich toll, ja.
Wenn er noch so einen persönlichen Bezug dazu hat, dann auch das persönliche Interesse.
Genau.
So das, was ich vorhin meinte, so wenn Geschichte dann so ein bisschen auflebt und alles. Klingt total spannend bei dir. Da würde mich mal interessieren, zu was schreibst du denn gerade eigentlich deine Bachelorarbeit?
Ja, hängt tatsächlich ein bisschen mit meinem Unternehmen WGMatch zusammen. Und was ich ja auch ein bisschen angerissen hatte, war bei uns auch die Problematik mit den Netzwerkeffekten. Also wo man eben von beiden Seiten welche drauf braucht und man hat so einen gewissen Schwellenpunkt, den man irgendwie erreichen muss, damit das überhaupt funktioniert. Und es ist basiert auf einem Buch, The Cold Start Problem von Andrew Chen, der das geschrieben hatte. Der hatte 100 Interviews mit 100 CEOs oder anderen führenden Personen in den Unternehmen geführt. Und das waren alles Unternehmen, die auf genau solchen netzwerkbasierten Effekten quasi basieren. Und da hat er dann geschaut, okay, wie sind die überhaupt gegründet worden, die Unternehmen? Und wie haben sie es zu so einer kritischen Masse überhaupt geschafft und was ist danach passiert? Da hat er dann beispielsweise Tinder interviewt, da kam dann heraus, okay, die haben in US-Colleges gestartet, haben da große Feiern geschmissen und eine Voraussetzung, damit du überhaupt auf die Feier konntest, war, dass du dir ein Tinder-Profil anlegst.
Mhm.
Und das heißt, du brauchtest das Tinder-Profil, um reinzukommen und im Nachhinein, wenn es eine Riesenfeier war, wurde dann natürlich auch wieder am nächsten Morgen beispielsweise die App geöffnet und dann geschaut, okay, wer war überhaupt auf der Party? Und so ist es dann groß geworden. Deswegen tatsächlich so ein ganz bisschen ähnlich ist jetzt bei uns auch die Bierpong-Liga, wo WGs dran teilnehmen können, die einen reduzierten Preis zahlen müssen, wenn sie einen WG-Account auf WGMatch haben.
Aha.
Das ist daran so ein ganz bisschen angelehnt. Der hat aber dann eben auch Airbnb, Facebook, Instagram und so weiter, Zoom, alle interviewt und dann geschaut, es sind sehr viele verschiedene kreative individuelle Ansätze, die Unternehmen haben, aber es gibt doch gewisse Gemeinsamkeiten. Und dasselbe probiere ich jetzt auch zu machen, wo ich dann europäische Unternehmen versuche zu interviewen. Das sind Too Good To Go beispielsweise, Threema, ein anderer Social Messenger-Dienst aus der Schweiz, die ich dann probiere zu interviewen, um genau diese Geschichten auch zu erfahren. Dann zu schauen, was es auch da für Gemeinsamkeiten gibt und das eventuell sogar dann eben auch auf WGMatch übertragen zu können. Das ist so das, worum es geht, genau.
Das ist ja im Endeffekt total super, dass du dann auch nochmal daraus profitieren kannst, was du in deiner Bachelorarbeit machst, dann nochmal für dein Unternehmen auch zu nutzen.
Das ist die Idee dahinter, genau, ja.
Das ist ja cool. Das ist quasi, ja, du machst quasi für die Uni dann Sachen, die dir für die Arbeit auch helfen. So. Also das ist ja perfekt. Und das Buch, das du gerade genannt hast, das können wir auch sehr gerne mal verlinken. Klingt spannend.
Gerne, macht total Spaß zu lesen.
Also ich mag auch total gerne so Sachen, wo du einfach diese Gründungsgeschichten irgendwie mal siehst und so. Daher, das verlinken wir sehr gerne. Und jetzt so abschließend würde mich auch mal interessieren, wenn wir über dein Studium gerade reden. Du sitzt jetzt ja nicht nur in der Bib und schreibst deine Bachelorarbeit, also vielleicht gerade schon, aber du hattest ja auch ein Studentenleben hier auf jeden Fall. Wie würdest du denn so das Studierendenleben hier in Lüneburg und Annalena-Fahner beschreiben?
Sehr gemeinschaftlich, auf jeden Fall. Ich bin ja Campus 2 war, wo ich dann eingezogen bin vor 3 Jahren. Mittlerweile lebe ich da jetzt nicht mehr. Und das war während der Corona-Zeit. Also ich kam gerade genau dann an, als Corona angefangen hatte. Das heißt, meine ersten 1,5 Jahre waren rein digital. Und da hat mir das Wohnheim auf jeden Fall gut geholfen, meine große WG, wo ich dann sehr viel mit denen machen konnte. So viel Präsenzveranstaltungen gab es aber noch nicht.
Ja.
Das heißt, auch Präsenzveranstaltungen sind für mich natürlich recht neu. Aber auch dieses amerikanisch angelegte von Annalena-Fahner, dass du einen Campus hast, auf dem das ganze Leben stattfindet, finde ich total schön. Du läufst zu deinen Seminaren, du läufst so vielen Leuten über den Weg oder immer das in die Mensa gehen, dass du hier dein Fitnessstudio auf dem Platz hast, die Mensawiese, die im Sommer natürlich unglaublich schön ist. Das macht es hier, denke ich, aus, dieses Gemeinschaftliche, das Leben auf dem Campus mit all den Veranstaltungen, mit all dem dazwischen, was stattfindet. Die Annalena-Fahner macht ein riesen Aufwand mit der Opening Week. Und ich war jetzt auch 2-mal Tutor dann bei der Opening Week. Und das hat mir auch einen riesen Spaß gemacht, weil die Annalena-Fahner einen sehr schönen Ansatz hat, dass man eben nicht nur trinkt während der Opening Week und die Stadt kennenlernt, sondern eben auch so eine akademische Begleitung hat, ein akademisches Projekt, was man begleitet und da dann sehr interdisziplinär dann auch mit anderen Studierenden, die man sonst nie kennengelernt hat, irgendwie in Kontakt kommt. Das heißt auch, und das ist ja auch ein Spirit von der Annalena-Fahner, das Interdisziplinäre, was du hier auch hast in den Seminaren, merkst du, es ist komplementär mit dem Minor. Das heißt, ja, zusammenfassend, Gemeinschaft und Interdisziplinarität.
Ja.
Und dann natürlich auch die Nachhaltigkeitsaspekte, die man hier hat, sind total schön, was ich hier genieße. Und das hast du, und wenn ich mit Freunden, die in anderen Städten studieren, spreche und dann von dem Leben erzähle, das haben die nicht so. Das ist deutlich verteilter. Da bist du auch viel mehr in deiner Bubble. Gut, groß gesehen ist das hier natürlich auch eine Bubble, aber im Studiengang in der Bubble, und die haben keinen wirklichen Kontakt zu anderen Studierenden von anderen Fächern.
Ja, das habe ich so im Bachelor auch erlebt. Ich habe woanders auch studiert gehabt und da war das auch so. Du hattest halt deine Studiengangsbubble und alles und ansonsten hast du davon nicht so viel mitgekriegt. Da war es dann eher, dass du über die WGs dann viel über andere Studiengänge auch mitbekommen hast. Und das Feeling, das du gerade beschrieben hast, kann ich auf jeden Fall von meiner Seite auch bestätigen. Wenn wir jetzt gerade schon bei so einem Vibe sind, wenn du dir die Leuphana als Person vorstellen würdest, wie würdest du die beschreiben? Also was wären so ihre Charaktereigenschaften, was für ein Fahrzeug würde sie fahren, wo würde sie leben, was wäre vielleicht ihr Lieblingsessen?
Ja, Lieblingsessen ganz einfach Kartoffelspalten in der Mensa. Das kam jetzt sehr schnell. Würde ich bei bleiben. Auf jeden Fall irgendwas Vegetarisches. Wahrscheinlich auch vegan. Fahrzeug, kein Auto. Ich denke ein E-Fahrrad, ein Elektrofahrrad, mit der Option auf ein elektronisches Lastenfahrrad. Am besten sogar noch eins, welches man nicht selber besitzt, sondern eins, welches man sich einfach leihen kann. Mhm. So wie das Stadtrat beispielsweise, nach dem Motto Sharing. Von der Person her finde ich eine gut strukturierte, organisierte Person, die sich wirklich sehr gut profilieren kann und präsentieren kann, aber auch gleichzeitig total locker ist. Viel Offenheit hat gegenüber Neuem, gegenüber anderen Personen, die andere Gedanken haben und auch bestimmte Projekte vielleicht initiieren wollen. Ja, und ich denke, total nachhaltigkeitsbewusst natürlich. Und ja, weiß ich nicht, spaßig, freundlich, all das. Also es sind wirklich sehr viele positive Eigenschaften, die ich damit verbinde.
Und was würdest du sagen, wie die Leuphana wohnen würde?
Ich würde sagen, in einem Wohnheim. Studiwohnheim, in der Gemeinschaft. Ja, ich meine, auch eine WG ist nachhaltiger natürlich, als wenn man ein einziges großes Haus hat, in dem man dann irgendwie lebt als Einzelperson oder mit seinem Partner, seiner Partnerin zusammen. Das heißt, ja, ich meine, der Großteil sind hier auch Studis. Deswegen Wohnheim passt natürlich schon ganz gut. Aber eins, was vielleicht noch ein bisschen besser isoliert ist als das hier von Campus Wohnen.
Sehr cool. Ja, vielen Dank für dieses Bild. Ich glaube, das konnte man jetzt hier richtig gut vorstellen. Jetzt habe ich mit dir ja über dein Studium gesprochen und auch über deinen beruflichen Weg. Ich würde mit dir gerne nochmal über deine Zukunft sprechen. Ich weiß nicht, ob du so eine Bucketlist hast, aber wenn ja, was steht so ganz oben auf deiner beruflichen, aber auch persönlichen Bucketlist?
Ja, also ich fange mal mit der beruflichen an. Ich denke, es ist naiv zu sagen, ich setze jetzt alles auf WG Match und baue darauf, dass das groß wird und ich kann den Rest meines Lebens davon leben. Ich hoffe natürlich, dass das passiert, aber realistisch gesehen muss ich mir natürlich auch noch ein anderes Standbein irgendwie aufbauen. Das heißt, jetzt gerade mache ich ja meinen Bachelor, möchte dann nächstes Jahr meinen Master anfangen, eigentlich auch im Ausland. Bin da jetzt gerade am Überlegen, wohin. Die Richtung wäre auf jeden Fall Sustainability Management. Mich interessiert total der Bereich, wie Unternehmen nachhaltig transformieren. Mhm. Einerseits aus der unternehmerischen Perspektive, andererseits auch von außen, sei es irgendwie die Regierung, die da Vorgaben gibt oder eben auch Unternehmensberatung oder eine Wirtschaftsprüfung, die eben dann auch prüft, ob die das wirklich einhalten. Das heißt, den Bereich finde ich total spannend. Und mal schauen, wo es mich im Master dann hin verschlägt, bin ich noch gespannt. Das ist beruflich auf jeden Fall. Privat, ja, ich bin ein total begeisterter Taucher. Mhm. Ich habe da aber nur den Open Water Diver, möchte unbedingt noch ein paar mehr Tauchkurse machen können. Und ansonsten steht privat auch, ich möchte gern Spanisch lernen, beziehungsweise ich kann zum ganz guten Standard eigentlich schon Spanisch sprechen, möchte es aber auf jeden Fall definitiv noch verbessern. Und ich möchte Gitarre lernen.
Ah, okay.
Das heißt, nicht nur Schlagzeug, ich habe es gelernt, dann mitbekommen natürlich hier, es ist schwierig, wenn ich in meinem Wohnheim jetzt mein akustisches Schlagzeug aufbaue, das bleibe ich dann nicht mehr lange im Wohnheim. Das heißt, ich brauche irgendwas, was ein bisschen kleiner ist, was man ganz gut mitnehmen kann. Und da bietet sich eine Gitarre natürlich ganz gut an.
Ja, die ist auch leicht zu transportieren, so wenn du da auf der Mensa-Wiese mal spielen willst oder
genau.
Sowas.
Ja.
Das ist eine gute Idee. Ja, dann viel Erfolg auf jeden Fall, sowohl mit WG-Match, als auch, dass du jetzt gerne mit deinem Tauchkurs mit Gitarre lernen und Spanisch was machen möchtest. Und jetzt so ganz abschließend habe ich noch zwei Fragen für dich. Wenn du dir deinen bisherigen Werdegang, was du gemacht hast, als ein Puzzle vorstellst, was würdest du sagen, welche Puzzleteile hätten nicht fehlen dürfen, damit du da gelandet bist, wo du heute bist?
Ich glaube, also es beginnt mit meiner Kindheit, denke ich. Ich war in vielen internationalen Summercamps mit einer Organisation, CISV heißt die, wo ich wirklich schon sehr früh mit Kindern aus der ganzen Welt in Kontakt getreten bin und Englisch gesprochen habe und über das Weltgeschehen, sofern es dann in dem Alter natürlich auch geht, gesprochen habe. Das war, glaube ich, etwas, was mich von Grund auf geprägt hat und auch mir ein gewisses Nachhaltigkeitsbewusstsein gegeben hat. Es klingt jetzt ein bisschen ironisch, wenn ich sage, ich war in verschiedensten Ländern in den Sommercamps und das hat mich nachhaltig geprägt, auch ökologisch gesehen nachhaltig. Aber das ist natürlich irgendwie dann das, was man dann in Kauf nimmt mit eben kulturellen Austausch und beispielsweise dem Fliegen oder Reisen generell. Aber das war auf jeden Fall ein Bewegpunkt, weshalb ich hier an die Leuphana wollte, weil für mich die mit einem Nachhaltigkeitsfokus dann in Frage kam, vor allen Dingen etwas, wo ich nicht nur rein BWL-mäßig dann was studieren wollte, sondern mit dem Minor und dem Komplementär noch andere Bereiche entdecken wollte. Das heißt, das war so ein Grundbaustein, der mich an die Leuphana, denke ich, auch gebracht hat. Und hier war dann das eine Seminar, wo ich dann zu Mangalore Nummer 5 kam, das Holy Shit, das hatte ich schon erwähnt gehabt. Dann von da aus der nächste Baustein war, denke ich, das Step-Programm und danach meine WG auf jeden Fall, über den ich dann auch, die mir viel Stabilität gegeben habe, aber auch über die ich dann an Elias rankam. Das Gründerstipendium, was mir die Finanzierung gesichert hat für das Unternehmen. Und dann zu guter Letzt, ja, weiß ich nicht, was da jetzt noch der allerletzte Baustein ist. Aber ich glaube, es war jetzt nie so geplant, dass ich halt da ende, wo ich jetzt bin. Und es hat sich vieles einfach ergeben. Das heißt, es war jetzt nicht irgendwie extra bestimmte Puzzleteile, die sich dann zum Gesamtbild gefügt haben, sondern es ist viel irgendwie wirklich per Zufall dann gekommen und hat dazu geführt.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade auch bei so Puzzleteilen, dann passt es ja immer irgendwie auch so rein. Also oft ist es ja im Leben auch so, du weißt noch nicht nachher, was das Gesamtbild ist, aber kriegst mal so ein kleines Stück dazu. Ja. Deswegen finde ich diese Metapher irgendwie auch so schön dafür. Danke, dass du uns da einmal auf deine Reise mitgenommen hast. So ganz abschließend, jetzt hören ja hier auch Studieninteressierte zu, die sich überlegen, okay, was möchte ich eigentlich studieren, was möchte ich gerne anfangen? Was würdest du denen denn gerne mit auf den Weg geben für ihre eigene Entscheidung für einen Studiengang?
Ich glaube, wichtig ist es auf jeden Fall, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, denke ich. Das heißt, einfach zu schauen, ja, was gibt es für Möglichkeiten? Was interessiert mich wirklich? Also auch das zu machen, was einen dann selber interessiert und Spaß macht und nicht unbedingt immer nur den Blick haben, okay, was kann ich damit später machen? Das ist, denke ich, eine wichtige Sache, die man im Kopf haben sollte. Einfach ausprobieren und in verschiedenste Sachen reinzuschnuppern und auch vieles mitnehmen, was man so mitnehmen kann. Lass es hier irgendwie als Tutor bei der Opening Week dabei zu sein, sich in der Initiative zu engagieren. Das heißt, auch ein Leben außerhalb des Studiums aufzubauen. Ich denke, wichtig ist auch, immer zu bedenken, man lebt wirklich nur einmal. Ich habe es jetzt letztens erst mitbekommen, wovon meinem besten Freund der Vater verstorben ist. Und das lässt einen nochmal bewusst werden, dass, und der hat sich dann auch vieles vorgenommen für die Rente, ne, was er da noch alles in Hobbys machen wollte und so. Aber, und auch da würde ich sagen, macht es einfach. Schaut, was euch wirklich Spaß macht und quält euch nicht unbedingt durch alles durch, sondern probiert auch jetzt schon Sachen mitzunehmen, die euch wirklich Spaß machen. Und das Leben jetzt auch schon zu genießen und nicht immer alles auf später zu verschieben.
Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Ich habe letztens auch was gelesen, da ging es darum, wenn man sich mal klar macht, dass man zum Beispiel jetzt sagen, wir haben jetzt noch 60 oder 70 Weihnachten vor uns, so zum Beispiel. Wenn man sich das mal so klar macht, merkt man eigentlich, das ist gar nicht so viel, ne? Also wenn man so oft nochmal das feiert, weil man hat ja dann irgendwie, man hat ja jetzt schon, sagen wir jetzt zum Beispiel 25 oder so, hinter sich so. Und das fand ich ganz spannend, wenn man das an so einem Event irgendwie sich anschaut, dann zu merken, okay, es ist eigentlich gar nicht so viel Zeit.
Nee,
also danke dafür den Einblick und vielen Dank, dass du heute auch da warst und für das tolle Gespräch. Und ich wünsche dir auf jeden Fall auch weiterhin alles Gute, viel Erfolg fürs Gründungswettbewerb und ja, dass du gut durch den Winter kommst.
Dankeschön.
Und das war's auch für heute von uns. Alle Podcast-Folgen gibt es zum Nachhören auf unserer Website und überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Und wenn ihr mehr über den Studiengang International Business Administration und Entrepreneurship an der Leuphana erfahren möchtet, dann empfehle ich euch Episode 64 mit Lina Rehfeld, Gründerin von Mango Number 5. Und falls ihr Vorschläge für zukünftige Gäste habt, freuen wir uns immer über eine Nachricht von euch. Wir freuen uns auch schon, wenn es das nächste Mal wieder heißt, Karriere läuft. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.